Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben Sonntag, den 21. Juni. Es ist 12.27 Uhr und ich möchte nur sagen, vor... Da kommt ein Golfball geflogen. Pass auf, duck dich.
Sagt man das so beim Golfen? Bahnt man so auf diese Art und Weise?
Korrekt.
Indem man schreit vor?
Ja, aber ich weiß nicht warum. Also man ist, glaube ich, F-O-R-T oder so. Und nicht
so nach dem Motto, bilde eine Schutzmauer.
Vielleicht.
Eine
Rüstung. Schütze dich. Aber es würde gegen Golfball auch nicht helfen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe am Anfang kurz gedacht, ob es so eine Kurzform von Vorsicht ist, weil man sagt, so Vorsicht dauert zu lange. So. Also vor. Oder so. Aber das muss. Ist das Französisch? Fort. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall steht an dem Golfplatz auf jeden Fall auch so ein Schild mit. Achtung, Lebensgefahr.
Ui. Das ist irgendwie witzig. Lebensgefahr tatsächlich? Ja. Also nicht nur Verletzungsgefahr,
sondern Lebensgefahr. Achtung, Lebensgefahr, ja. Ja klar, wenn du so einen Golfmann gegen die Birne geballert kriegst, klar, ne, ist halt Ende wahrscheinlich. Aber das fand ich irgendwie witzig. Da kommst du da hin und dann bist du einfach gewarnt. Achtung hier.
Wie funktioniert das dann? Das heißt, man guckt immer so ein bisschen, ich versuche mal in diese Richtung zu spielen, auf gut Glück. Und wenn da keiner steht, dann, und wenn da irgendwer in der Nähe ist, schreie ich einfach mal und die Leute rennen um ihr Leben. Und
ja, also nee, ehrlicherweise, genau. Es ist so, du hast ja verschiedene Plätze und Varianten und so weiter und so fort. Ne? Wir haben gestern so ein bisschen zum Spaß, waren wir einfach auf so einem Putting Ground. Das ist dann quasi wie Minigolfplatz für Golfer, nur halt ohne Obstacles, aber du hast halt so Fahnen, auf die du so putten kannst, kannst ein bisschen putten üben. Dann gibt es noch so ein Wedging-Ding, wo du halt so wedgen ist quasi wie so ein Chip, weißt du, dass der Ball so hochfliegt und so dann irgendwo dran landet. Da kannst du so ein bisschen Annäherungsspielchen machen und dann waren wir noch auf dem Fünfloch-Platz, weil wir natürlich keine Platzreife haben und dann darf man da aber zu so einem Fünfloch-Platz und das ist dann quasi wie ein, also für uns würde sich das anfühlen wie normal Golfplatz sozusagen, wo die Löcher auch so 250 Meter weg sind und da waren wir quasi komplett alleine gestern. Aber grundsätzlich musst du dir das so vorstellen, ne, hast du ja die richtigen Golfer spielen auf so einem 18-Loch-Platz oder halt bei West Golf in Trostorf sind, glaube ich, 9-Loch, also entweder 18- oder 9-Loch-Plätze. Und du hast ja, wie beim Minigolf sozusagen, spielst du ja dein Loch und wenn da wer anders ist, dann gibst du das oder wartest halt, bis die Leute das Loch gespielt haben. Und deswegen kommst du dir nicht in die Quere. Also es ist nicht so, als wärst du die ganze Zeit gucken, links und rechts und oh Gott, hoffentlich ballert hier keiner rein sozusagen. Sondern es ist sehr klar, wo wie Bälle fliegen. Aber es kann natürlich immer was passieren. So Schläger bricht, irgendwas Verrücktes passiert. Oder du ballerst ihn wirklich mal aus Versehen völlig in die Pampa. Und jemand denkt so, ach, was soll hier schon passieren und so. Und deswegen ist einfach nur ein bisschen die Warnung. Aber es ist jetzt nicht so, als würden da die Bälle kreuz und quer fliegen, sondern es ist alles sehr kontrolliert und du weißt sehr genau, was, wo, wie passiert, ehrlicherweise.
Ja, dafür auch die Platzreife, damit man weiß, okay, wie benimmt man sich da und wie
findet
man, dass irgendwer stirbt.
Ja, exakt. Deswegen die Platzreife und genau. Was glaubst du, was kostet so eine Mitgliedschaft im Golfclub?
Jetzt so.
Monatlich.
Also,
bitte? Monatlich. Eine Mitgliedschaft im Golfclub.
Mitgliedschaft im Golfclub. Also reden wir jetzt von so einem
Golfclub.
Ja, ich würde gerade fragen, so einfach hier so.
Nicht West Golf, sondern wir waren bei Klostermannshof dahinter. Das ist quasi, da gibt es irgendwie zwei Golfplätze, die sind beide gefühlt
sehr nah aneinander. Ich glaube, das ist weniger teuer, als man denkt, aber es ist teurer als vielleicht Fitnessstudio oder so. Ich würde sagen 69 Euro im Monat.
Ja, 100 sind es. Also ne, schon so für ein Hobby relativ teuer, würde ich sagen. Ich hätte gesagt, so, ich hätte es trotzdem fast teurer eingeschätzt. Aber es ist dann trotzdem irgendwie teuer, dass man so denkt, weil, also Joscha hat ja erzählt, dass er ein bisschen überlegt, ob er das nächstes Jahr vielleicht mal machen will, weil du kannst da halt auch spielen ohne Mitgliedschaft sozusagen. Das reicht, wenn du eine Platzreife hast und dann bezahlst du halt einzeln für die Spiele und ich glaube, ein 18-Loch-Platz-Spiel kostet 90 Euro. Das heißt, ein bisschen, wenn du halt einmal im Monat das zockst, lohnt sich schon quasi. Aber wenn du halt am Anfang nur diesen 5-Loch-Platz spielen willst oder was wir jetzt gemacht haben, so zum Trainieren und zum Üben und so ein bisschen an diese Driving Range, wo du einfach auf den Ball ballerst, das zahlst du halt irgendwie 15 Euro für pro Person. Das ist ja dann schon sehr fair. Klettern kostet mehr quasi. Ja, ja. Also kostet genauso viel. Und das ist dann irgendwie völlig fein, weil da kannst du mega viel Spaß haben. Im ersten Jahr locker, in den ersten zwei Jahren kannst du mit diesem 5-Loch-Platz genauso viel Spaß haben, glaube ich, wie mit dem 18-Loch-Platz. Und das ist dann irgendwie sehr fair. Aber das habe ich mir auch schon überlegt. Da musst du schon, also haben wir gestern so ein bisschen durchgesprochen, musst du schon irgendwie Bock drauf haben, 1200 Euro im Jahr für Golfen auszugeben und dann das Gefühl zu haben, ich muss halt auch das machen. So, ne? Es ist nicht wie 30 Euro Fitnessstudio und ich vergesse mal zwei Monate hinzugehen, dann habe ich 60 Euro umsonst ausgegeben und da gibst du halt echt, das ist dann schon viel Geld.
Plus in unserer Breitengraden sagst du wahrscheinlich so im Januar so, boah, jetzt golfen ist wahrscheinlich nicht so das Geilste. Ne? Das, also das reduziert sich auf so einen bestimmten Zeitraum im Jahr. Ne? Plus das ganze Equipment. Also ich gehe jetzt davon aus, klar, du kannst dir bestimmt Sachen leihen, so, aber das geht dir dann auch ins Geld, so Leihgebühren und so weiter. Das heißt, du musst auch gucken, so okay, wenn du halt Bock hast, dann also muss jetzt nicht im Lacoste-Polo-Shirt da antanzen wahrscheinlich, ne? Aber Schläger, Bälle, was auch
immer. Voll. Absolut. Das ist wie bei jedem Hobby dann so ein bisschen, nur dass es halt einfach ein reichen Hobby ist. Das heißt, die Sachen sind auch dementsprechend teuer. So. Also klar gibt es auch immer irgendwie Secondhand und so weiter und so fort, also Schläger. Aber ja, musst du die Bock drauf haben. Und stimmt, was du gerade gesagt hast, ich frage mich gerade, ob die dann so hier irgendwie dann den Preis reduzieren für die Wintermonate, ob die einfach weniger kosten, weil
es
ist
ja nicht
so, als gäbe es eine Halle. Ja, also da ist halt nur ein Restaurant, da ist halt nichts, ne? Also es ist irgendwie, dass man so denkt, die müssen ja schon irgendwelche Incentives irgendwie geben.
Ja.
Dafür würde ich jetzt sagen, weil sonst ist es irgendwie weird. Also ich hätte jetzt gesagt, du zahlst für 5 Monate 100 Euro und die anderen sagst du irgendwie so 30 Euro und dafür darfst du, keine Ahnung, irgendwas machen. Das wäre irgendwie fair. Alles andere wäre irgendwie komisch, würde ich sagen.
Ja, irgendwie schon. Ich finde es irgendwie, erinnert mich das total daran. Ich habe jetzt auf Apple TV gibt es so eine Serie, da geht es um so einen reichen Viertel und so einen Typ, der irgendwie Banker ist und da seinen Job verliert.
Und dann klauen geht?
Ja, genau.
Ja.
Und ich erzähle das nur, weil in dieser ganzen Serie geht es halt viel um diese, es ist nicht zwangsläufig Golf, es ist ein bisschen mehr so die Tennis-Geschichte, aber halt diese Tennisvereine und diese Societies, diese Clubs. Und da heißt es auch so, ja, bei uns im Club zahlst du halt jedes Jahr 100.000 Euro Mitgliedschaftsbeitrag, so einfach nur drin zu sein. Und wenn du quasi nicht im Club bist, bist du einfach nicht Teil dieser Community, weil alle sind in diesem Club, so da trifft man sich halt und dann spielen halt alle irgendwie ein bisschen Tennis, aber viele Leute auch nicht und sind einfach nur da und Teil dieser. Und ich, deswegen habe ich ja gesagt, ne, wenn du jetzt im Sommer halt spielst Golf und im Winter bist du halt der Club, ne? Und
naja,
ich habe nicht den Eindruck, dass diese Clubkultur irgendwie, aber vielleicht schon, vielleicht ist es doch so ein bisschen dieses, ne, dann trifft man sich da einfach nur und hängt da ab so und bespricht so geschäftlich ist oder was auch immer so Leute machen.
Networking und so, ja. Ja, kann auf jeden Fall sein. Ich muss ja zugeben, ich habe bei solchen Sachen ja immer echt krasse Vorurteile und bin da immer echt so super skeptisch und kann das auch nur so ein bisschen mit Ironie machen, habt ihr ja gestern, glaube ich, auch geschrieben, ne? Wir verkleiden uns wie Reiche so ein bisschen, weil man so das Gefühl hat, so, es ist einfach, es fühlt sich irgendwie weird an, aber man muss schon sagen, ich war jetzt ja vor 2 Jahren, glaube ich, mit Lawrence und Robin mal einmal auf dem Golfplatz und jetzt einmal und die Leute sind halt super nett zu einem, das ist total süß, also man denkt so, klar, ihr seht irgendwie alle witzig aus, wie aus so einer Serie quasi, so ein bisschen wie so auch, oder wie bei GTA oder so, wenn halt so diese Leute so karikiert werden sollen. Aber ne, gerade zu uns Jüngeren sozusagen, auch mit Joscha, die sind super nett und ich glaube, die freuen sich einfach, wenn da ein bisschen junges Blut in den Club kommt quasi und nicht irgendwie nur die Oldies da rumlaufen und dementsprechend behandeln die einen auch und deswegen hat man da gar nicht dieses, oh, da kommen die Leute von oben herab und gucken einen komisch an und so weiter und so fort, was mir sofort den Vibe so ein bisschen killen würde, aber nein, es ist total nett irgendwie gewesen und trotzdem, es ist einfach eine verrückte Parallelwelt irgendwie. Ja, und trotzdem ist es irgendwie ein ganz witziger Sport. Also ich habe gestern mit Chiara lange überlegt, ne, also jetzt würden Leute, die Golf spielen, werden natürlich das nicht, also werden das haten, die Aussage, aber ich würde so, also ich finde, das ist so eine Mischung, also ich würde so ansiedeln, das ist sowas wie quasi Schach und Walken. Also weil es ist irgendwie, weil ich würde auch nie diskutieren, dass Schach kein Sport ist. Schach ist für mich auch ein Sport. Also warum soll man es nicht, ist ja kein körperlicher Sport sozusagen, ne? Sondern irgendwie ein Denksport, bla bla bla. Deswegen Sportdefinition scheißegal. Aber so vom Gefühl her dieses, wir waren da 4 Stunden auf dem Platz. Du bist danach auch irgendwie ausgelaugt, so ein bisschen mental ausgelaugt, aber auch so körperlich. Du warst 4 Stunden, standst du irgendwie auf den Beinen, hast du ein bisschen da rumgeballert. Aber und trotzdem hat man nicht das Gefühl, man hat richtig trainiert, so, also den Körper trainiert. Und deswegen ist es irgendwie so Walken mit Stöcken, so vom Anstrengungsgrad her, würde ich sagen. So, du machst irgendwie was für dich, so, aber ja, du denkst jetzt auch danach nicht, oh cool, da kommen die Gains oder ich habe jetzt irgendwie 10 Kilo abgenommen oder whatever. Und trotzdem bewegst du den Körper gut durch. Deswegen, ich verstehe, warum das so ein geiler Sport für Leute ist, die ein bisschen älter sind, weil du echt viel Beweglichkeit deinem Körper so gibst, so irgendwie. Ja, das ist schon ganz cool. Und eben mental. Also, ich war so sauer. Ich war so sauer. Und das gibt einem gute Resilienz.
Der Ball nicht so wollte, wie du
natürlich, wolltest. Natürlich. Es ist einfach, genau, das meine ich, ist wie Schach. du kannst halt nur sauer auf dich sein. So, du spielst halt Schach und du kannst nicht sagen, ja, du kannst nicht sagen, der andere hat irgendwas Böses gemacht, sondern so, ne, sondern du bist ja selber der Dumme. So. Und wenn du dann denkst, so, oh, jetzt pearl ich diesen Ball so mega geil weit und denkst so, und dann machst du es und der Ball hüppelt so und denkst du so, ja, ich Idiot. Hat natürlich jetzt auch wieder voll viel Kraft da reingelegt, alle Technik vergessen, ah, selber schuld. Und so. Ja, deswegen, das ist, der Hass ist immer ein schädiger Begleiter. Das ist auch, trotzdem macht's Bock. Das ist witzig.
Ja. Ich hatte auch damals, als ich bei der Sparkasse war, hatte ich auch so ein
na klar.
So kleines ungewolltes Berührungspunkt, also hatte ich ungewollte Berührungspunkte eigentlich, also ungewollt im Sinne von irgendwie, ich war dieser komischen, Stiftung.
Ist auch egal, aber.
Es war einfach so eine Förderstiftung, die hat einfach gesagt, hier so Leute, ne, wenn ihr euch anstrengt, dann fördern wir euch in irgendeiner Form.
Ja.
Und das war halt auch so ganz gemischtes Klientel an Leuten dieser Stiftung. Es gab die einen, die waren halt einfach so, hey, ja, ich nehme das halt mit, weil es irgendwie ein cooler Bonus ist. Und die anderen waren so sehr, auch nicht verbissen, aber schon so eher in die Richtung, so, ich will jetzt auch hier. Ne? Mhm. Und du hast halt so ein paar Leute gehabt, die haben das so irgendwie, die haben also, wie du, das hast du in allen so Sport- oder Berufsgruppen, du hast halt einfach so bestimmte, einfach Klischees, so, ne?
Klar. Also
wenn du jetzt zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, derjenige, der irgendwie karrieremäßig hier Kletterhallen schraubt, ist aber auch gleichzeitig die Person, die irgendwie in den Bergen irgendwie campt, so,
ja, ja.
Was weiß ich. So. Und da war es irgendwie so, ja, dieser Mensch, der jetzt irgendwie bei der Bank arbeitet, gehört auf den Golfplatz. So. Und dieses, wirklich dieses, ich bin bei der Bank, ich bin so ein Klischee-Golfer. Mhm. Und ein paar hatten das aber auch so verinnerlicht, hatten da so Bock drauf, ne? Und dann war irgendwann mal so eine Aktion, wo es dann hieß, ja, irgendwie, keine Ahnung, gratis Golfkurs. Also nicht platzreif, aber halt so ein Einsteigerkurs, ne? So mit, was als du auch gesagt hast, so ein bisschen Putten lernen und so, was auch immer da alles noch ansteht. Und irgendwie bin ich damit reingezogen worden, aber irgendwie
gar nicht mehr.
War das Teil von so einem Paket oder irgendwas, von wegen, man macht da irgendwie Seminar und dann ist da Golf mit dabei. So. Und irgendwie war ich da plötzlich mit drin. So. Das war so mein erster so Berührungspunkt mit Golfen. Und ich habe halt dann, wie du auch sagst, für mich einfach festgestellt, so, ja, das ist cool, weil das aktiviert halt eben den Kopf, ne? Du bewegst dich, du bist in der frischen Luft, so. Das kannst du nicht als irgendwas Schlechtes darstellen.
Voll.
Aber ich hatte auch für mich dann das Gefühl, so, ja, für mich wäre halt dieser ganze Statusaspekt und dieses Connecten mit irgendwelchen Leuten auf dem Golfplatz ist für mich halt komplett irrelevant.
Ja.
Das interessiert mich halt null. Und dann habe ich halt immer gedacht, so ja, aber ich gehe dann lieber ins Fitnessstudio, weil dann habe ich die Aktivierung meines Körpers, die ich geil finde oder die mir irgendwie was gibt. Und ich hatte nie dieses Gefühl, dass das irgendwie ersetzen könnte. Sondern eher, wie du auch sagst, keine Ahnung, wenn du irgendwann, weiß ich nicht, 50, 60 bist und sagst hier, aber selbst da würde ich, glaube ich, lieber ins Fitnessstudio gehen oder schwimmen gehen oder laufen gehen oder irgendwas, um halt zu sagen, ich habe das so richtig aktiviert, weil das ist am Ende auch nur, ja, nicht, also das ist halt eher, dass du sagst, du musst halt schon Bock haben auf diesen, das alles andere, was da auch zugehört, ne? Diesen Geist, also diesen Kopfaspekt, dass du dich halt da anstrengen musst und so taktieren musst und denken musst, plus eben dieses, ganze drumherum. So, es hat halt, es ist wie wenn du in die Kletterhalle gehst, da hast du auch eine gewisse Atmosphäre, so, da musst du halt einfach Bock drauf haben. Und mich hat das halt einfach null gecatcht. So, ich finde es trotzdem, es macht trotzdem Spaß, egal ob es Minigolf oder normales Golf ist, einfach mal zu machen.
Ja.
Aber das halt so einen Monats- oder Wochenrhythmus, da, also das ist halt mein Thema so.
Ja, ja, ich merke das ja auch mit Chiara, jetzt habe ich ja jetzt mal schon ein bisschen erzählt, so dieses, dass wir jetzt total Bock am Paddle irgendwie so ein bisschen hatten, so wenn man so sagt, geil, das können wir irgendwie zu zweit machen, wir zocken zu zweit gegen andere so, das heißt, man spielt irgendwie so im Team gegen andere und so. Das hat nochmal so eine neue Ebene so ein bisschen für uns so, wo man sagt, das ist irgendwie cool. Und das könnte ich mir eben vorstellen, wenn man dann irgendwie sagt, boah, jetzt ist man irgendwie irgendwann ein bisschen zu alt, ist das falsche Wort, aber irgendwie, keine Ahnung, man hat das Gefühl, irgendwie tun einem bestimmte Dinge weh, man, diese Schnellkraftsachen gehen irgendwie nicht mehr so ganz, dass man dann sagt, okay, aber ich will mit Chiara weiterhin irgendwie so ein bisschen was Gemeinsames, Hobbymäßiges sozusagen machen, dann ist mir Golf deutlich lieber als 4 Stunden spazieren gehen sozusagen, so, ne, also wenn es dann wieder damit vergleicht, so, dann könnte ich mir eben vorstellen, so, okay, man will raus, man will irgendwie die frische Luft, boah, gehen wir jetzt wirklich 4 Stunden spazieren, boah, nee, dann lass wir mal ein bisschen Bälle kloppen gehen, so, und das zu zweit, und dann kann man da auch irgendwie so ein bisschen wieder Progress machen und man wird irgendwie besser und so. Und das gibt's ja einem dann irgendwie schon, so, aber bin da vom Typ genau wie du, dass ich sagen würde, ey, es ist irgendwie, es gibt noch genug andere Hobbys, die mir irgendwie mehr Gesamtpaket geben, als jetzt Golf mir geben würde. Golf würde für mich spazieren gehen ersetzen, also das deutlich coolere Spazierengehen, wenn es so wäre, sozusagen.
Ja. Ja, und ich bin auch irgendwie von meinem Wesen her bin ich auch irgendwie jemand, der lieber eine Sache macht, als diese Combo-Sachen. Also es hat mich noch nie so gereizt, wenn Leute irgendwie, also das stimmt zwar, ne, auch gerade bei Golf, dass man sagt, okay, du hast einfach, verbindest da eben mehrere Sachen, du hast halt eben, ne, frische Luft plus körperliche Aktivierung
Klar.
plus eben Kopf aktivieren. Ich denke so, nee, ich gehe lieber dann nur spazieren und dann halt, dann finde ich es halt spazieren geil oder ich gehe halt nur körperlich irgendwie was machen. Aber dieses Kombinieren fand ich halt immer so, es fühlt sich für mich oft so an wie, das ist von allem halt nicht das Beste, sondern das ist allem so, das ist halt so ein cooler Kompromiss, aber ich finde es, dann gehe ich lieber einfach nur stumpf im Wald einfach ein paar Schritte, weil dann bin ich, dann habe ich diese Leere, die ich so dann vom
Voll,
Spazieren
das
so
ist ein
geil
anderer
finde.
Zweck, den du verfolgst, genau,
Genau,
ja,
und
verstehe ich.
deswegen, ich glaube, dass ich vom Typ her einfach jemand bin, der sagt, lieber Sachen isoliert, in Anführungszeichen, also die nur einen Zweck verfolgen, statt eben diese Combo-Sachen, die zwar cool sein können, aber für mich dann immer so, ich habe immer das Gefühl so, bah, ich hätte jetzt lieber entweder das andere oder das, also eine oder das andere gemacht, aber diese kombinierte Sachen, das ist dann immer so, ich weiß, irgendwie kickt mich das nicht so sehr. Aber das ist auch, das, da bin ich sehr speziell, glaube ich, was das angeht.
Ja, ich versuche gerade so ein Beispiel zu finden, weil ich gar nicht so genau weiß, wie das bei mir ist, weil ich habe schon das Gefühl, die Sportarten, die ich irgendwie mache, also weil jeder Sport kombiniert ja irgendwie Dinge, deswegen fällt es mir
Das
gerade schwer, das so
stimmt, ja, klar.
abzugrenzen, so, ne?
Ja.
Deswegen, ich versuche gerade so ein bisschen zu suchen, aber zum Beispiel ein Beispiel, was mir einfallen würde, ich zum Beispiel mag gar nicht diese Fitnesspfade und so. Ich könnte jetzt
Ja,
nicht, also ich
ja.
habe hier vor der Tür, haben wir so Klimmzugstange und so bestimmte Dinge und so.
Mhm,
Aber aus irgendeinem Grund, da könnte ich dieses frische Luft plus Kraftsport sozusagen,
Ja,
kann ich
ja.
irgendwie nicht verbinden. Irgendwie macht mir das keinen Bock. Dann sind irgendwie da Leute drumrum. Ich gucke mich irgendwie um. Irgendwie ist das für mich der falsche Anlass. Da gehe ich lieber in ein schickes Fitnessstudio und
Ja, genau.
mache da mein Ding
Und
sozusagen,
geht
wenn
danach
überhaupt so.
spazieren. So.
Genau, und geht da
Genau.
hin spazieren oder so. Exakt, genau.
Ja.
So, ne? Aber gleichzeitig würde ich dann eben feststellen, so, keine Ahnung, nimm nur das Bouldern jetzt zum Beispiel, ist ja irgendwie eine Kombination aus Schnellkraft, aus Kraft, aus das und so weiter. Und da finde ich auch irgendwie Socializen in Ordnung und das macht mir mittlerweile Spaß da in der Halle,
Ja.
wo ich sonst mich bei anderen Sachen auch irgendwie abgrenzen würde, wo ich jetzt sagen würde, beim Golfen hätte ich jetzt keinen Bock, das dann die ganze Zeit so mit fremden Leuten da irgendwie so zu connecten und so. Aber vielleicht kommt es auch irgendwann dann und so, ja, weiß ich, irgendwie bin ich da noch zu, habe ich da noch mir zu wenig Gedanken darüber gemacht, um mich da so positionieren zu können, glaube ich. Ja. Ja,
True,
ich
true, true, true.
kann dir noch von meinem Tag heute kurz erzählen.
Ui.
Weil, habe ich jetzt schon geschrieben, was ansteht?
Erinnere mich nicht. Nee, vielleicht hast du es,
Ah,
aber
gut,
wenn
vielleicht habe ich
dann
es geschrieben, dann
ich.
fällt es dir vielleicht gleich ein. Weil Chiara, ich und Jenny machen heute unser eigenes kleines Fantasy-Filmfest quasi.
Okay, das hast du, glaube ich, nicht
Habe ich nicht
erzählt.
geschrieben?
Das hätte geklingelt, glaube ich.
Okay, weil
Ja.
wir, ich habe jetzt Kinokarten für 17:40 Uhr, Backrooms, Horror,
Oh.
Trendfilm Nummer 2 und dann 20:30 Uhr gehen wir in Obsession. Horror-Trendfilm Nummer 1.
Ach, witzig.
Ja,
Geil.
im gleichen Kino, haben dann so dazwischen so eine halbe Stunde, so ein bisschen zur Pipi-Pause und
Aber
so
halbe
weiter und so
Stunde
fort.
tatsächlich nur, also jetzt nicht
Ja,
so.
so
So.
17:40 bis 20:30 Uhr, also 17:40 Uhr, der Film geht irgendwie 2 Stunden, dann hast du irgendwie
Ja.
19:40 Uhr, dann mit Werbung davor, vermute ich mal so 20 Uhr wird es
Ja,
gehen
ja.
ungefähr und dann 20:30 Uhr fängt der nächste Film an.
Ja, geil.
Das,
Witzig, ja.
ja, ich hoffe, das Kino ist klimatisiert.
Stimmt, das ist eigentlich voll der gute, also ich gehe auch davon aus, dass die
Ja,
klimatisiert sind,
hoffe
die
ich, ja.
Dinger, und das ist ja voll der gute, sozusagen, der Ort, um sich quasi in so
Panic Room.
Tagen wie. Ich habe gedacht, wir fahren im Zweifel einfach stundenlang Auto, wenn deine Klimaanlage ist.
Genau. So mit dem Elektroauto hängst du dich einfach an die Ladestation und machst die Klimaanlage an.
Genau,
Genau.
ja. Das
Ja.
klingt nice, das klingt nice.
Ja, bin
Von,
ich
hier
gespannt.
von, wie ist Backrooms oder Backroom? Habe ich nur so. Also, kurz so auf TikTok so gesehen, so, dass da irgendwie so eine krasse Story hinter ist, mit so jahrelang irgendwie YouTube-Videos schon so gemacht, irgendwie in diese Richtung, und jetzt wird das irgendwie zu einem Film, und dann kannst du voll in so ein Rabbit Hole einsteigen. So. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass das irgendwie auch so ein Phänomen ja ist, was viele Menschen so kennen, aus Träumen und sowas. Ich gehöre jetzt zum Beispiel nicht dazu, so, aber ich kann mir das super gut vorstellen. Also wenn mir das jemand erzählt, so dass man so von solchen komischen Räumen träumt, die irgendwie so einfach spooky sind, dann sage ich, ja, ich sehe das genauso wie du und habe auch eine bildliche Vorstellung, obwohl ich das nicht selber so einfach gefühlt habe, so dass ich nachts aufgewacht bin, zum Schweiß gebadet und gesagt habe, oh mein Gott, ich bin in diesem endlosen Labyrinth von irgendwelchen komischen Räumen und was weiß ich denn. Oder so Wasserrutschen, was gibt ja auch diese Variante, wo Leute irgendwie so
Ich weiß noch gar nichts. Also ich weiß gerade, oh, ich habe aber es ist nicht schlimm, du Spoiler, also easy. Nein, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, worum es geht, aber ich weiß genau, was du gesagt hast mit diesem Phänomen, dass es irgendwie aus dem YouTube, dass der Regisseur, glaube ich, einfach ein YouTube-Typ quasi ist sozusagen, der dann eben seine YouTube-Idee sozusagen verfilmt hat irgendwie so ein bisschen. Mehr weiß ich noch nicht quasi.
Ja. Also ich kenne das, also ich habe das so unabhängig vom Film, ich weiß nicht, wo das herkam, ich glaube, Annika und ich haben mal drüber gesprochen, sie hat irgendwie erzählt, dass die das jetzt irgendwie ganz häufig bei anderen gesehen hat, die so darüber geredet haben, dass es so bestimmte so Arten von Träume gibt, die Menschen einfach haben. So, man weiß nicht genau, wo das herkommt, aber die sind sich irgendwie sehr ähnlich halt. Mhm. Ne? Es gibt einmal diese komischen Räume, die man halt irgendwie in seinen Träumen betritt. Oder halt eben diese Konstellation aus Räumen, aber auch so Wasseraktivitäten, dass man so quasi so wie so Rutschen runterrutscht und fällt. Oder also da gibt's auch so diese eine Begründung, die dann sagte, das hat so ein bisschen was mit dem Thema Geburtentrauma zu tun. So.
Halleluja, das quasi so ein bisschen. Ja, so Sigmund stark. Freud klopft an.
Ja, oh, Digga, Freud, Nase Koks und ab die Post. Also das meine ich mit Rabbit Hole. Ne? Also,
ja, Traumdeutung halt. Ja.
Genau, ohne da eingestiegen zu sein, da gibt's halt aber so, das ist so voll das Ding, so, weil die würde sagen, glaube ich,
du fällst irgendwo oder so, ist doch auch so ein Muster, glaube ich, ne?
Genau, das man kennt das ja, ne? Man schläft fast ein, auf einmal hat man so das Gefühl, man fällt und zuckt man so krass zusammen und das ist so ein bisschen so ähnlich, dass es halt einfach, wenn du mit Leuten redest, so ganz zufällig, die sagen, ja, ich kenne das, ich kenne diesen Traum, ich habe den auch in meinen Träumen und das ist, finde ich, jetzt so cool, weil das, finde ich, hat so viel Potenzial für den Horrorfilm, wenn du etwas nimmst, was halt voll viele einfach irgendwie kennen und da kannst du voll mit spielen. Ich glaube, deswegen, glaube ich, wird der Film einfach geil. Weil man sich das auch, wenn man das selbst nicht kennt, einfach gut vorstellen kann. Das ist so ein bisschen wie, man kennt das, glaube ich, eher so von so Shooter-Games oder so, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich jetzt an Half-Life denke oder sowas. Also so Spiele, die so ein bisschen so spooky, futuristisch sind und du rennst dann durch und es irgendwie diese gefliesten Wände und denkst dir so, Gott, wird hier, oder weiß, ich hatte dieses komische Gefühl, als wir damals auf Klassenfahrt im KZ waren, ne? Erinnerst du dich noch? Und da war dieser Raum, der war so komplett von oben bis unten gefliest und man wusste ganz genau, hier sind die schlimmsten Dinge der Menschheitsgeschichte passiert und du hast dieses unwohle Gefühl in dir drin und ich glaube, das ist genau das, was dieser Film, womit der so spielen wird wahrscheinlich. Und das finde ich irgendwie für einen Horrorfilm ganz nice, weil es eben nochmal was ganz anderes ist, als eben, weiß nicht, du bist im Wald, Hexe und alle sterben. Aber auch ein gutes Konzept.
Ich will jetzt nicht klein reden. Deswegen, ich bin gespannt auch auf den Konzept. Also, ob das Konzept mir Bock macht, wie wir es heute machen, weil ich immer mal so, ich weiß nicht, ob du das Fantasy-Filmfest kennst, das ist quasi so ein bisschen wie die Oscars für Horror-Trash. Also, so ein bisschen, also es wird dem nicht ganz gerecht, aber sagen wir so wie die Berlinale für so Horror-Trash. So ein bisschen. Also da werden so dieses so, okay, das ist Fantasy-Filmfest Nummer 1, ist in der Regel so der Horrorfilm, der im nächsten Jahr der krasse Banger an den Kassen wird sozusagen. Aber es gibt auch eben super viel Kurzfilme, 10 Minuten Trash und Leute haben sich ausprobiert und so. Und ich stelle mir das irgendwie cool vor, wenn du so 3 Tage ist deine Lebensaufgabe einfach, du gehst von morgens bis abends ins Kino, wie beim Musikfestival, suchst du dir so Künstler raus, denkst du, den wollte ich schon mal sehen und der geht nur so lang und dann gehe ich mal da rein und so. Finde ich irgendwie cool und deswegen dachte ich, reproduziere ich das mal in klein heute für uns. Mega. Und weiß eben noch ziemlich wenig darüber und bin ganz gespannt. Aber ich musste gerade an einen Traum denken, den ich aber lange nicht mehr hatte. Ich weiß, ein Traum früher war, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann erzählt habe, also das war so mein wiederkehrender Gruseltraum, war: Ich bin im Schwimmbad, ich bin super klein und apropos gefließte Räume, man läuft durch so eine,
alles zusammen.
Voll. Man läuft durch so unendliche gefließte Duschräume sozusagen, ne? Also wo du einfach nur Fliesen siehst,
ich bin super klein.
Exakt. Und dann bin ich irgendwie laufe ich die ganze Zeit da durch die Gegend und suche meinen Vater. Wahrscheinlich, weil ich mit meinem Vater früher schwimmen war, keine Ahnung, aber ich habe nicht das Gefühl, wir haben uns nie verloren. Also ich habe jetzt nicht das große Trauma so nach dem Motto, der Vater hat mich mal irgendwo vergessen und deswegen ist es irgendwie da, sondern es ist irgendwie so, das war lange, aber ich glaube, es ist schon 10 Jahre nicht mehr, aber es war relativ lange, ist ja so eingebrannt, dass ich den auch, also, und da passiert auch nichts viel, also es ist überhaupt nicht schlimm, gruselig, sondern einfach nur dieses, ich finde nicht, was ich gerade suche sozusagen und alles sieht gleich aus und ich habe keine Chance, das zu finden. Ja. Und das ist ganz super gruselig gewesen. Aber das ist auch so der einzige wirklich wiederkehrende Traum. Was ich nämlich immer gruselig in Geschichten so finde, was ich aber selber nie hatte, ist so dieses Schlafparalyse-Ding, wo Leute mal von erzählen, dass das so super gruselig ist. Dass das Gefühl, dass du bist irgendwie so wach und nicht wach und kannst dich nicht bewegen. Und dazu kommt dann irgendwie noch so ein gruseliger Traum, wo du das Gefühl hast, du willst dich aber bewegen jetzt, weil dann passiert irgendwas und so. Also das ist sowas, das fällt mir schwer, mir so vorzustellen irgendwie.
Ja. So. Als du es gerade erzählt hast, habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil das ist so ein Gefühl, was einfach super intensiv ist. Ich hatte das jetzt, ehrlich gesagt, weniger als 5 Mal in meinem ganzen Leben vielleicht, aber ich hatte es so ein paar Mal. Und ich erinnere mich ja super gut daran, ne? Einfach dieser Moment, du schläfst, dann wirst du wach. Also du bist wach.
Aber bist du wach?
Aber auch nicht richtig.
Okay.
Mhm. Nee, das ist so ein ganz seltsamer Zustand, weil ich weiß nicht, ob ich die Augen geschlossen hatte oder auf hatte, aber ich hatte das Gefühl, ich habe die Augen auf.
Mhm.
Das heißt, dass ich habe den Raum halt gesehen, in dem ich lag, halt im Dunkeln.
Mhm.
Und in diesem Moment war es bei mir halt so, ich habe halt so schemenhaft einfach irgendwie so mir irgendwas eingebildet, dass da irgendwas ist. So.
Mhm.
Keine Ahnung. Und dann ist halt, das Doofe ist halt, du hast das Gefühl, oh Gott, ich bin wach und da ist was.
Mhm.
Und das ist total den Drang, irgendwie zu reagieren.
Mhm.
Also entweder richtig wach werden, weil du das Gefühl hast, du bist so halb wach, du willst schreien, du willst aufstehen, du willst, weiß ich, also hast
Licht
du
dann machen,
Flucht slash Kampfmodus, so automatisch, instant, so, der Körper geht voll auf 120. Und dann gleichzeitig merkst du einfach, du kannst nichts tun, weil eben dein Körper noch schläft und du quasi noch paralysiert bist. Das heißt, du kannst quasi weder schreien, noch kannst dich bewegen. Das heißt, du liegst da und fühlst dich so, als hättest du keine Kontrolle über deinen Körper und siehst halt in irgendeiner Form eine Gefahr.
Mhm.
Und das, du wirst halt instant in die Situation reingeworfen quasi, weil du halt wach bist, auf einmal passiert ist. Und dann hast du so diese 2-3 Sekunden vielleicht, so diesen Kampf mit dir selber und du versuchst zu schreien und versuchst, und du schreckst dich an, es passiert nichts und zack, bist du raus. Und dann bist du richtig wach.
Schweißgebadet wahrscheinlich, oder was?
Ja, ja, nicht mal so krass, weil es einfach super kurz, glaube ich, ist. Und dann merkst du, okay, war es gut, ist nichts.
Okay.
So. Aber du bist halt so, das kickt dich halt so quasi instant halt in diesen Moment rein, den du nicht kontrollieren kannst, und dann bist du auch sofort wieder raus. Aber diese 2-3 Sekunden, das dauert, ist halt einfach super unangenehm, weil du einfach nichts machen kannst.
Also ja, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, aber ich finde, es kann so, also es macht so Sinn halbwegs biologisch, dass du dir halt so erklärst, okay, dein Gehirn ist irgendwie an, dein Bewusstsein ist irgendwie da, das ist irgendwie aufgewacht, aber es kriegt quasi die Signale nicht zu den Muskeln gesendet sozusagen. Also es da, also die, das funktioniert einfach irgendwie noch nicht so richtig.
Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen weit entfernt vergleichbar. So, kennst du, das hat man in Filmen oder manchmal gibt es so diese Horrorgeschichten, wo Leute so in Narkose irgendwie wach werden, aber halt nichts machen können und dann Schmerzen allein. So, nicht vergleichbar, aber so von der Tendenz her so, dass du einfach dieses Gefühl von, ich kann nichts tun, aber es ist schrecklich gerade.
So ein Ohnmachtsgefühl,
total, das ist halt
aber stimmt, super intensiv. Aber stimmt, da wird in Horrorfilmen auch wirklich super viel gespielt. So, dass Leute sich nicht bewegen können. Also, ist ja genau davon mitgespielt, du kannst dich nicht bewegen, du kriegst aber Sachen mit. Und egal in welchem Kontext sozusagen, ne? Das können ganz fiese Kontexte sein. Das können aber auch eigentlich relativ harmlose Kontexte sein. Aber allein dieses Gefühl von Ohnmacht, das hassen wir Menschen halt einfach so. Du willst agieren können, du willst irgendwie dich mächtig fühlen und nicht ohnmächtig,
Und das ist, ich weiß nicht, ob wir da Bock drauf haben, so ein bisschen nochmal zu quatschen, aber es ist für mich so, wenn wir das in Therapiesitzung jetzt machen würden,
klar,
das ist so eine gute Überleitung.
Wir waren bei Sigmund Freud schon gerade, ich lege mich auf die Couch,
warte. Gut, alles klar, warte, ich lehne mich zurück. Es ist nämlich so, es gibt, ich habe jetzt für mich gelernt, es gibt wenig so Lebenssituationen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin sehr abhängig von anderen und habe dieses Ohnmachtsgefühl.
Mhm.
Also zum Beispiel, es gibt ja Leute, die haben das zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwie sagen, ich weiß nicht, ich mag es nicht irgendwie, weiß ich nicht, zu fliegen, weil ich muss da vertrauen, dass die funktioniert und ich habe Piloten.
Und ich komme nicht raus und so.
Ich komme nicht raus. Mhm. Ne? Oder Leute, die sagen so, ey, ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, irgendwie auf dem Schiff zu sein, weil ich brauche festen Boden unter meinen Füßen. Es gibt ja so viele Situationen und wo Menschen einfach sagen, so, das ist ja super unangenehm. So, und ich habe das total selten. Ich glaube, ich könnte nicht hier so Höhlen tauchen und so. Da bin ich raus. So enge.
Platzangst
und sonst, also diese, Also sonst habe ich halt nie so das Gefühl, so, dass ich so nicht selber die Kontrolle habe. So, ich habe das selbst.
Ja.
So, und wenn ich die halt nicht habe, kann ich mich immer sehr gut damit abfinden.
So, achso, ich dachte, die irrationale, ich dachte, wir reden uns dann einfach ein, dass wir es könnten, obwohl wir es
natürlich
nicht
können. Ja, ich habe auch schon durchgespielt, was ich machen würde, das Flugzeug abschützen, sprich im letzten
Moment und
dann sagst du, hey, also,
natürlich.
Klar, wirst du doch. Oder ich kann es halt akzeptieren, dass ich halt sage, so, hey, dann ist es halt so, dann stürzt
das Flugzeug vertrauen.
So, dann ist Game Over. So, aber. Und interessanterweise, es gibt so jetzt einen Lebensbereich, der ich jetzt für mich festgestellt habe, wo dieses Gefühl einfach da ist. Und das ist, glaube ich, normal. Aber es ist irgendwie, ich muss lernen, das noch so zu beherrschen und damit umzugehen. Und das ist jetzt das Thema Haus.
Ach so! Ich dachte Thema Kinder.
Nee, da habe ich voll da habe ich das ultimative Urvertrauen.
Geil, okay.
Unsere Fähigkeiten. So, ich glaube, das ist, also,
ja, okay.
Also, und da, das ist sowas, was, das ist ja auch, also, da kannst du, da habe ich das Gefühl, so, du kannst alles jederzeit tun und du bist nicht abhängig von irgendwem. Also, so, im Sinne
ja,
von,
verstehe.
Keine Ahnung, klar, du musst zum Arzt und so, wenn irgendwas ist und so weiter, da bist du abhängig, aber so im Kern kannst du also die volle Kontrolle, so, du kannst entscheiden, ne, wie, wo, was.
Ja, ich dachte so ein bisschen, also wir können sofort Richtung Haus wieder driften, ja, nur ja, das ist so, was ich manchmal in meinem Kopf traumatisch mir so ein bisschen vorstelle und wo es bei mir in diese Richtung quasi geht, ist, wenn ich mir vorstelle, Kinder zu haben, dass ich dann so dieses denke, weil ich es ja in Schule tagtäglich mitbekomme, dass man so denkt, so, bah, du kannst eben nichts, nicht alles kontrollieren und das ist auch natürlich gesund, also das wäre ja auch verrückt, wer bin ich, der jetzt alles kontrollieren muss und so, das ist ja auch dann eben schlimm und dann kommen ja noch schlimmere Kinder raus, wenn die Eltern meinen, alles kontrollieren zu können, bla bla bla, ja, ne, ja. So, aber genau da diesen Spagat zu finden zwischen nicht alles zu kontrollieren sozusagen und gleichzeitig eben zu wissen, so, du musst einfach vertrauen, so, es muss einfach funktionieren und das, du kannst nicht überall dabei sein und das so weiter und so fort und das ist ja auch richtig und gut, aber ich glaube, das ist so ein Gefühl, das ich erstmal lernen muss, weil ich ja schon merke, wie ich bei Chiara viel nervöser geworden bin, seitdem sich das Sprunggelenk gebrochen hat beim Surfen, dass ich auf einmal gecheckt habe, fuck, Chiara ist kaputtbar, die ist nicht unverwundbar, so wie ich.
Ja, klar.
Weil ich das noch nicht hatte. So, ne? Sondern, dass man so bei jedem Klettern so denkt, so, wenn wir jetzt, wenn man von oben abspringt, fuck, was ist, wenn sie umknickt? Ja, und so. Diese ganze Welt der Szenarien hat sich einfach erst eröffnet, weil was passiert ist. Bevor es nicht passiert ist, gab es diese Welt gar nicht. Und ich finde, das ist, glaube ich, so eine Welt, die sich eben bei Kindern eröffnet, wo halt dann Eltern einem immer sagen, liebe Grüße an meine Mama, ne, warte mal ab, bis du Kinder hast, ne? Du wirst es irgendwann dir das vorstellen. So, ne? Und so. Genau, also das ist so diese.
Aber da, also ich bin zu 100% bei dir. Ich glaube, dass diesen Spagat ist, das ist, glaube ich, immer in der Theorie leicht, aber in der Praxis, dann merkt man, wie man selbst da irgendwie dann doch irgendwie mehr Schisser ist, als man sich immer eingestehen wollte. Aber auch da, ne, ist es eher so, ne, du musst dich halt selber in den Griff kriegen. Es ist eine Sache zwischen dir und dir quasi.
Ja.
So. Und das ist halt, ne, klar, das heißt nicht, dass es gut wird oder funktioniert, aber es ist so. Das macht man sich mit sich selbst und freut halt aus. Ne? Und ich finde, es gibt das, was du ja auch mal damals erzählt hattest, und das kennt ja auch jeder, ne? Wenn du zum Beispiel in eine Werkstatt fährst und du musst das Auto reparieren lassen, da hast du immer dieses doofe Gefühl, dass du einfach merkst, so, hey, ich bin jetzt hier abhängig von einer Person, der ich einfach leider nicht zu 100% vertrauen kann, weil einfach so ein Interessenskonflikt halt per se da ist zwischen, ich will Geld verdienen oder ich muss Geld verdienen und das ist das Auto und sagt die Person jetzt halt einfach die Wahrheit oder sagt sie halt die Wahrheit plus, um halt ein bisschen mehr zu verdienen und so. Also einfach diese Ungewissheit, so werde ich hier über den Tisch gezogen oder nicht. Auch wenn es oft nicht passiert, wahrscheinlich selten passiert, hast du aber trotzdem dieses Gefühl, dass es sein könnte. Und dann hast du halt beim Auto, das ist halt die Schwere des Schadens im Zweifel halt so, ja, das wirst du halt ein paar hundert Euro, vielleicht ein paar tausend Euro mehr gezahlt. So. Und dieses Gefühl, diese Abhängigkeit und eben dieser nicht existierenden Kontrolle in so Momenten, das ist, finde ich, halt, je größer das Thema wird, und in dem Fall das Haus ist wahrscheinlich das Größte, was man sich so vorstellen kann, theoretisch.
Die Insel ist vielleicht halt noch, die dann irgendwann kommt, aber ja.
Genau. Aber es ist halt dann irgendwie so von rein von der Gefühlsseite her, und das ist nicht so rational, ehrlich gesagt, das ist eher von der Gefühlsseite her, das Gefühl, das ist irgendwie so ein bisschen wie Auto-Werkstatt-Besuch, wenn es dann da gibt.
Ja, aber die Frage wäre noch, was fehlt dir sozusagen? Weil ich habe das Gefühl, bei was ich jetzt bis jetzt verstanden habe, so von Haus und von eurer Hausnummer so ein bisschen, ist ja dieses, da verhandeln quasi zwei Laien so ein bisschen. Also ihr habt keine Ahnung, die andere Person hat keine Ahnung, die das Haus verkaufen will. Und deswegen sucht man sich dann im Zweifel einen Experten. Und klar, dann gibst du wieder dein Gefühl, also dann musst du dich wieder abhängig machen von diesem Experten sozusagen, ne, in einer gewissen Form. Aber ich habe das Gefühl, dass die Rahmenbedingungen eigentlich alle schon so sind, dass man so ein bisschen, man ist, zumindest ich bin anders als beim Auto vielleicht, habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen nachvollziehbar. Da ist nicht dann auf einmal der Schnupsel-Rupsel gerissen und das kostet 3.000 Euro, sondern es ist so, ja, wir müssen halt die Fenster machen. So, das ist halt die Auflage und deswegen müssen wir das machen. Aber wieso ist es da, wo kommt es bei dir daher?
Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so, dass es gar nicht so sehr auf diese Planungsebene sich bezieht. So nach dem Motto, ja, ne, keine Ahnung, ja, das müssen die Fenster gemacht werden oder ja, es muss die Heizung getauscht werden. Ich glaube, das ist super nachvollziehbar und auch relativ klar. Ich glaube, bei mir ist es eher die Umsetzungsebene, So, ne, nach dem Motto, wenn es dann gemacht wird, okay. Dieser Prozess.
Verstehe ich voll.
Und ich glaube, ich bin da einfach sehr geprägt durch einfach die Erfahrung der letzten Jahre halt in dieser Wohnung jetzt, weil ich da einfach, und das ist halt ein doofer Vergleich, weil das halt wahrscheinlich so vielen auch Fachleuten dann irgendwie nicht gerecht wird, aber, und das halt auch 1000 Kunden haben kann und so weiter, aber ich habe so das Gefühl gehabt, so, das ist echt so eine Sache, da kann echt einfach viel schief gehen. Kann es ja auch. Und irgendwie habe ich so ein irrationales Gefühl, dass dann auch viel schief gehen wird. So. Oder halt auch so, und ich weiß nicht warum, aber das sind so Sachen wie, ich mir vorstelle, dass da einfach so, weiß ich, zum Beispiel so ein ganzes Haus so mit einfach Fassade und Fenstern, und das ist ja so invasiv, das ist, passiert ja so, also passiert super viel, ne? Wird ja rausgerissen, ist reingerissen. In meinem Kopf ist das dann so, und ich glaube, das ist so ein bisschen der innere Monk in mir drin.
Ja.
Also man kennt das ja, wenn man selber irgendwas so in der Wohnung macht, zum Beispiel oder im Haus, ne, und sagt, hier, ich weiß, ich befestige jetzt mal irgendwie was an der Wand oder ich baue mal ein Regal auf oder irgendwas, dann merkt man ja mal manchmal so Kleinigkeiten, so, dein Nagel ist schief drin und oder was weiß ich, wie schnell das so Konsequenzen hat, so im Sinne von, so, da zählt so der Millimeter. Und ich löse das halt für mich immer mit halt
super Perfektion.
Perfektion durch Gelassenheit und Ruhe und eben einfach zu sagen, ja, ich nehme jetzt einfach 5 Stunden, um den Fernseher aufzuhängen, so, und messe da jeden Millimeter aus, das wird dann perfekt, so. Und weil ich halt einfach weiß, so, wie sehr mich die Konsequenz des schief hängenden Fernsehers oder so einfach nerven würde. Und ich glaube, ich bin mir meiner selbst bewusst, dass ich quasi dahingehend sehr penibel bin.
Ja.
Und bin mir auch bewusst, dass es halt eben in so größeren Rahmenbedingungen, dass es da auch einfach, also dass man diesen Ansatz der Perfektion natürlich nicht als Maßstab nehmen kann, das ist auch klar. Und aber da auch einfach so dieses, ja, und was, wenn das irgendwie dann kaputt ist danach? Also das ist halt gar nichts Rationales, weil ich weiß ja, dass Leute, die machen das jeden Tag, so, die wissen ganz genau, so funktioniert Fassade und so funktioniert Fenster und so funktioniert Heizung. Aber dadurch, dass wir halt eben durch den Einzug hier einfach gefühlt jeden Tag die ersten Monate immer irgendwas hatten, das waren so Kleinigkeiten wie das WLAN-Kabel, also das LAN-Kabel war einfach falsch verbunden und hatte deswegen irgendwie einen schlechteren Output. So. Oder halt, weiß ich nicht, die Heizung ist falsch eingestellt. So. Das sind so viele Dinge, die kannst du selber zwar auch kontrollieren, das ist das Gute, aber du hast halt so auf einmal diese ultimative Verantwortung auf dir, auf deinen Schultern, weil du weißt, wenn ich es nicht kontrolliere, da kann ich nicht immer darauf vertrauen, dass die Leute, die das dann machen, das auch so geil machen wollen, wie ich es machen würde für mich selber.
Ja.
Und ich glaube, dieses Thema ist beim Kopf viel, viel größer als in der Realität, auch gesund und aber es ist halt einfach, das ist das, wo ich merke, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich so das Gefühl habe, dieses sich von anderen abhängig zu machen, im positiven Sinne, weil es gibt Leute, die sind smarter als man selbst und die helfen einem und die können Dinge, die man selbst nicht kann. Bringt mich in so eine unkomfortable Situation, dass ich das Gefühl habe, dass ich mir denke, ich will das nicht haben. Also ich will dieses Gefühl nicht haben. Und ich muss jetzt so ein bisschen einfach für mich sortieren und gucken, dass ich dieses Gefühl loswerde. Weil ansonsten, glaube ich, macht das einen kirre, weil man die ganze Zeit so das Gefühl hat, du kannst niemandem vertrauen, die werden es schlecht machen und so weiter, was ja nicht der Fall ist. Aber das ist auch nicht so extrem, wie ich das vielleicht skizziere, aber es ist
dabei merklich. Ja, aber ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ich glaube, das wird bei mir eben, deswegen bei mir dieser Kindervergleich, das wird bei mir viel mehr kicken irgendwann, wenn ich Kinder auf die Schule schicke. Wenn man denkt so, ich gebe euch jetzt quasi in diese Schule sozusagen ab und ich muss jetzt der Schule blind vertrauen. Und selbst wenn ich das Gefühl habe, die Schule macht nur Scheiße, muss ich trotzdem diesen Scheinwahn von, die machen das schon irgendwie gut, weil es bringt ja nichts, den Kindern das Gefühl zu geben, das ist da alles scheiße und dann werden das so Kinder, die gar keinen Bock mehr auf Schule haben und so. Du musst ja dann dich selber so regulieren und du musst einfach vertrauen, dass die das in der Schule irgendwie einigermaßen ordentlich machen. So dieses, du gibst irgendwie ab. Und das, finde ich, kann ich für mich auf jeden Fall auch 1:1 auf diese Hausthematik eben auch übertragen. Weil mir geht es da sehr, sehr, sehr ähnlich wie dir. Ich glaube, vielleicht ein bisschen weniger dieser Perfektionismus, aber dafür mindestens genauso ausgeprägt dieses, die machen das bestimmt alle falsch. Also so dieses durch den Wasserschaden geschädigt und so, dass man so denkt, diese Typen hier meinten quasi, also der Vermieter meinte, die haben extra einen einen Küchenbauer beauftragt, um die Küche quasi abzubauen und wieder aufzubauen sozusagen, weil das musste raus wegen Wasserschaden. So. Und dann war einfach die Küchenplatte, also die war einfach schief und die Schubladen sind einfach rausgekommen automatisch. Also die sind nicht mehr, die sind einfach, es war schief. Und ich so, also ihr habt wohl extra einen Experten sozusagen geholt, der diese Küche eingebaut hat. Was soll ich denn mehr machen, als einen Experten holen und mich auf den verlassen? Und wenn das nicht funktioniert, ja, was denn dann? Und genau wie du sagst, Option, ich mach's halt selber, ist da nicht mal gegeben, weil selbst mit unendlich viel Zeit werde ich es nicht schaffen, weil ich es nicht kann sozusagen. Ja. Klar, YouTube-Tutorials und so, aber dann wird es auf jeden Fall nicht geiler. So, deswegen gibt es diese Option quasi da nicht. Und da genau wie du sagst, dieses blinde Vertrauen und dieses, und ich glaube, es ist einfach klar, das wäre so mein Learning jetzt daraus, man muss damit rechnen, es laufen Dinge schief. So, wenn ich auch von Chiara das irgendwie höre, so von Baustellen so, und es ist dann eher der Umgang mit dem Schiefgegangenen so. Dann musst du halt hoffen oder dir im besten Fall eine Firma aussuchen oder mit Leuten zusammenarbeiten, die halt sagen, ey, yo, Herr Pelzer, danke, dass Sie uns das melden. Wir sind morgen da, wir fixen das, gar kein Problem. Und ich glaube, es wäre dann der krankhafte Ansatz zu sagen, zum Beispiel zu sagen, das darf nicht passieren, sondern das muss von Anfang an alles perfekt sein. Das wird
passieren. Und,
genau, und deswegen wäre es, glaube ich, nur gesund zu sagen, so, okay, es, genau, wie du sagst, ne, es wird passieren. Und wir müssen da jemanden finden, der da mit uns gut spielt. Weil wenn dann der an die andere Seite halt nervig ist, das wäre so mein Albtraum, diese Krisengespräche, so, ja, Leute, wir haben euch dafür bezahlt, dass da irgendwie, keine Ahnung, Toilette hängt. Ja, und jetzt hängt da ein Waschbecken. So, hier steht es schriftlich. Ich kann es euch hier zeigen. Ich habe recht. Und dann so Leute sich rauswinden zu lassen, dann schreiben die 2 Wochen nicht zurück. Du läufst hinterher, dann kommt irgendwie eine andere Firma, die darauf angewiesen ist, dass das schon gemacht ist, weil die irgendwie die Fliesen an der Wand brauchen, deswegen können die das Klo nicht einbauen. Und dann sagt man, ja, was soll ich machen? Ich bin seit 3 Wochen mit dem Gespräch, die kommen nicht, bla 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 bla. So, das, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und witzigerweise, Peter Limbach, das erste Hinweis, auch als ich gesagt habe, so, vielleicht werden wir irgendwann Hausbesitzer in nächster Zeit, meinte so, Sicherheitseinbehalt. Und ich war so, was heißt das? Das ist einfach ein Wort, das du mir gerade in den Kopf wirfst. Was möchtest du mir damit sagen? Ja, Sicherheitseinbehalt. Und dann so, okay. Und weil er meinte so, sein Learning war quasi die volle, so, also ne, erst irgendwie, also den, wenn was gemacht wurde, den Preis minus 10% zu bezahlen. Mhm. Und wenn dann irgendwie in 2-3 Wochen das ruhig ist und alles wirklich fein ist und geklappt hat, dann die anderen 10% zu überweisen. Weil sein Learning war aus seinen ganzen Hausgeschichten, wenn du halt alles sofort überweist, dann kommen die irgendwann. Also das ist nicht, als würden die dich betrügen und sagen, ja, wir kommen nicht, sondern dann gehen die aber nicht ans Telefon, dann kommen die irgendwie, dann sagen, ja, wir haben in 2 Wochen nochmal einen Termin vielleicht, dann verschieben die den und so. Irgendwann wird's gemacht. Also es ist nicht so, wie gesagt, als würden dich jetzt alle betrügen wollen. Aber es sind einfach super nervige, lange Geschichten dann irgendwie. Und ich hatte, aber ich habe schon gar keinen Bock, dass ich dann der Böse sein muss, der dann sagt, Entschuldigung, nein, ich behalte mir 10% ein, so, weil ich allen misstraue. Ja. Genauso wie dieses mit dem, nein, ich überweise, also hier, du kennst das ja von Annika, dieses, ich überweise die Rechnung erst, wenn das Geld von der Beihilfe quasi da ist und krieg im Zweifel 2-3 Mahnungen auf dem Weg. Und dann überweise ich es aber, wenn das Geld von der Beihilfe da ist. So, das kann ich nicht. Ich muss das überweisen, weil ich denke, ich habe da meine Schuld getan. Ich will nicht der Böse in der Story sein. Ich bin der Gute. Die Moral ist auf meiner Seite. Alles ist auf meiner Seite. Und trotzdem gewinnt der andere manchmal. Und man hat das Gefühl, fuck, ich habe doch den High Ground. Warum gewinnt ihr trotzdem? Und das, davor habe ich Angst.
Genau, und das ist halt, glaube ich, eher, genau, das ist eher, man weiß einfach, dass in diesem Prozess einfach Dinge anstehen werden. Ne? Dieses, das hatte der Nachbar, der hier unten mal gewohnt hat, das auch so von seiner Arbeit, das ist wahrscheinlich das, was Chiara auch die ganze Zeit macht, dieses Claim-Management, ne, dass du einfach sagst, das. So, damit fängt es ja schon an, ne, dass du quasi die ganze Zeit eben die Person bist, die dann sagt, ja, aber das ist nicht gut. Das, also, und dann das Dokumentieren dessen, ne, Verträge aufsetzen, Verträge so gucken, prüfen, dann Abnahmen machen. Yep. Auch da im Zweifel sagen, ja, ich kann das nicht abnehmen, weil was weiß ich denn? Yep. Dann sagen, hey, kannst du jetzt zur Abnahme kommen? Und dann kommen Sachen auf und dann sagen, ja, aber das ist nicht unser Haftungsbereich, bla bla bla. Also ich weiß
einfach nicht. So, ja, okay, wenn ihr es sagt, dann ist das wahrscheinlich so, keine Ahnung.
So, und da musst du halt, das ist halt das, wo so ein bisschen, das muss ich an Golf denken, komischerweise, aber da muss halt, das ist nicht nur so ein reines, ich mache jetzt einfach mal, sondern ich muss halt die ganze Zeit so im Kopf, also möglichst so, weiß ich, hell sein, dass ich einfach so, das war einfach die ganze Zeit so einfach on top of the game bist, das einfach ganz genau so, du kennst die Schritte, du weißt ganz genau, was Sache ist und diesen Eigenanspruch, glaube ich, der ist dann halt so, wie soll ich sagen, wahrscheinlich auch da vom Gefühl her größer, als er sein muss, weil am Ende wird man Leute haben, die einen da stützen und so weiter und so fort, aber kennst du es ja, man hat selber so ein bisschen das Verlangen danach zu sagen, hey, ich weiß, was abgeht, so, und ich bin so, ich bin nicht so Spielball in der Situation, sondern ich gucke, dass ich halt koordiniere, orchestriere und halt eben dann auch entsprechend so, weiß ich nicht, einfach die Kontrolle behalte über diesen ganzen Prozess und das, dem Wissen halt, dass das alles stattfinden wird, ist das so einfach, ja, vom Gefühl her, das erste Mal, wie gesagt, so, dass du sagst, boah, da fühle ich mich halt einfach so abhängig, beziehungsweise die Abhängigkeit kann ich nur dadurch lösen, indem ich einfach sage, ich muss irgendwie voll smart werden, diesen ganzen Themen, was halt auch, da gibt es Grenzen. So muss man
ich weiß, dass es passieren wird bei dir, aber ich weiß, dass es eigentlich auch unrealistisch ist, so ein bisschen. Ne? Aber ich verstehe total diesen Gedanken mit, du musst da on top of the game sein, weil du willst ja nicht in 6 Jahren, wenn dann auf einmal eine Wand unten nass wird, sozusagen, sagen, ach Mist, ich habe mich auf den XY verlassen, hat jetzt nicht funktioniert. Also dann willst du ja halt sagen, okay, also gut, dass ich ihn damals noch darauf hingewiesen habe, dass da vielleicht noch eine Leitung kommt, die er gar nicht bedacht hat, weil er es gar nicht wissen konnte im Zweifel. Aber ich wusste, dass der andere das und das morgen bohrt und deswegen konnte ich da irgendwie nochmal eine Warnung sagen. Weil man so das Gefühl hat, man muss halt trotzdem irgendwie für alle so ein bisschen mitdenken. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das potenziell so ein Architekt als so eine Art Bauleiter irgendwie machen kann im Zweifel. Aber auch der ist halt fehlbar. Alle Menschen sind halt irgendwie fehlbar und das ist halt nervig. Warum können das nicht Roboter sein? Also nein, also warum können das nicht unfehlbare Menschen sein, auf die man sich verlässt? Und das ist dann dann kommen wir wieder an den Punkt vom Anfang von dem, was natürlich Quatsch ist. So, ne? Aber klar, wenn man sich was wünschen würde, dann ist es ja einfach im Zweifel nicht mal ein Zeitfaktor. So, nehmt euch Zeit, aber macht's halt einfach, dass danach alles fein ist. Die Tests, die ich quasi mir jetzt bei YouTube-Videos anlese, mach die einfach selber. So, damit ich nicht hier durchgehe und denke, ah, oh, guck mal, der YouTube-Kanal hat gesagt, man muss da irgendwie 3-mal gegenklopfen, dann spürt man, ob das gut gemacht wurde. Mach das einfach selber, damit ich das nicht mache, um euch zu sagen, ihr habt es nicht gut gemacht. Dann erspart ihr uns allen einfach Stress. Und ich habe keinen Bock zu sein, der dann sagt, Entschuldigung, ihr habt aber das und das nicht gemacht. Und die denken sich, ja, was hast du für eine Ahnung? Du bist halt scheiß Lehrer. Hast du mit deinen Händen schon mal jemals was anderes gemacht, außer ein Buch zu blättern? Und ich so, ja, ihr habt recht. Aber macht das trotzdem ordentlich. Trotzdem. Ja, ich habe immer so ein bisschen Hoffnung, dass halt Chiara da irgendwie einen Vorteil bietet. Aber ich glaube, es wird auch mäßig sein, weil sie halt auch nicht die große Erfahrung mit Hausbauen sozusagen hat, sondern mit Brückenbauen. Das ist schon ein bisschen was anderes, habe ich gelernt. Ich dachte, das ist das Gleiche, aber
same. Ja.
aber sie hat zumindest diesen kritischen, skeptischen Blick, so, ne? Weil ich bin wirklich da der letzte Golden Red Reaver naiv, so dass ich mir denke, oh du starker Mann, wenn du jetzt sagst, ich habe hier sauber gefliest und selbst wenn ich sehe, die Fliesen sind alle schief, sage ich, ja, wenn du das sagst, du hast Ahnung, dann wird das stimmen. Deine Realität ist die richtige, meine ist die falsche und sobald er aus der Tür ist, breche ich in Tränen zusammen und denke mir, fuck! Ich hab's gewusst, das hat nicht funktioniert. So, und da habe ich die Hoffnung, dass da Chiara die ist, die sagt, die pfeift dann wahrscheinlich so, wie auf der Baustelle. Ja, ja. Und dann hat die so ein allgemeines Bauarbeitersignal, kann die so zusammentrommeln und dann wird so wie im Football so ein Huddle gemacht. Dann wird gesagt, so, und jetzt macht ihr es so und dann schwärmt die aus und so. Aber auch da vielleicht unrealistische Vorstellungen, man weiß es nicht.
Ja, aber auf jeden Fall halt schon mal so vom Mindset her wahrscheinlich schon mal so 15 Level weiter
als
wir zwei, so die halt, wie du auch gesagt hast, dann eher so, ja, das ist doch, ja, ist schon okay, dass das irgendwie komisch schief ist. So. Auf der anderen Seite halt weiß ich halt so, mich würde das halt fuchsen. So. Ja, und auch da die Balance zu finden zwischen, naja, und das hatte ich jetzt hier auch gesehen, als hier mal so Abnahmen waren, habe ich so ein bisschen mitbekommen, dann hieß es, ja, also der Balkon hat ein Gefälle von so und so. Ist leicht über dem, was, also ist über dem, was wir geplant hatten, so, aber ist halt Toleranz. Ende der Diskussion. So. Und das sind so Sachen, die weißt du halt einfach nicht. Ja, du weißt nicht, was ist okay und wo ist halt nicht mehr okay. Ne? Ja. Und das meine ich mit halt so Experte werden in so bestimmten Dingen. Also ob es jetzt rechtlicher Natur ist oder halt eben auch so Baumaßnahmen Natur, sondern was ist möglich? In meinem Kopf ist alles möglich. So klar, kannst du 100% perfekt ausrichten. Und dann sagen die aber die Leute, nee. Das ist ein Traumtänzer.
Das arbeitet irgendwie, ne? Das setzt sich, das kannst du bei den Temperaturen. Ich habe für Chiara gestern gelernt, diese 2 Wochen, wo über 34 Grad oder so sind, sind die Hölle für Baustellen. Nicht nur, weil die Leute grillen, sondern auch, weil Beton quasi bei den Temperaturen einfach ganz anders arbeitet und so sah am Sack ist. Deswegen müssen manche Baustellen nachts um 2 Grad anfangen. Selbst das bringt nichts, weil der Boden so aufgeheizt ist. Das heißt, alles, was jetzt gerade quasi mit Beton gebaut wird, wird sicher beschissener sozusagen, wenn es gemacht werden muss. Wenn du einen guten Auftraggeber hast, der sagt dann halt, dann machen wir es jetzt nicht sozusagen, ne? Aber,
aber den Luxus hast du halt nicht immer, ne?
Genau.
Ja. Genau. Das heißt, es ist einfach so ein großes Kompromissspiel, wo du auf die ganze Zeit das Gefühl hast, so, hoffentlich werde ich nicht verarscht.
Ja.
Ich glaube, das ist so.
Ja, und das ist ein sehr, sehr viel Geld-Kompromissspiel, so, ne? Das ist ja auch wieder das, wie beim Auto, dass man so denkt, so, ey, ich zahle jetzt hier 2.000 Euro für einen fucking Zahnriemen irgendwie. Ich verstehe nicht mal, was das Ding macht, Aber irgendwie scheint das ja so einen Wert zu haben. Und wenn man dann sagt, ja, so, ja, ja, okay, wir haben jetzt hier so einen Fenstermann oder so, ne, der baut dann irgendwelche Fenster ein und denkt so, ja, dann ist diese Arbeit und das eben 10.000 Euro wert, I don't know. Es sind Fantasiezahlen, aber ja, das ist ja, ja, nur 10% von dem und dem vielleicht oder nur 1% von dem Geld, ja, und so. Und eben so, ja, ey, ich muss mich einfach darauf verlassen, dass ihr mir faire Preise sagt. Ich werde nicht handeln, sorry. Ja, ich werde nicht hingehen und sagen, nein, du baust mir die Fenster nicht für 10.000, sondern für 9.300 ein. Sondern ich denke mir, bitte sei nett zu mir und weißt zu schätzen, dass ich nicht handle, deswegen mach's ein bisschen geiler, mach's dadurch ein, ja, bisschen, ja, ja, gib dir ein bisschen mehr Mühe vielleicht. Keine Ahnung. Es sind so viele Szenarien, die
da. Genau das. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, das ist so, hat halt Vor- und Nachteile, so einen Kopf zu haben, wie ja, so einen hat. So, man denkt halt in Szenarien dann plötzlich, ne? Und kann, ja, sich halt alles irgendwie vorstellen. So von, ja, es wird, wenn ich jetzt jemand mehr zahle, wird es auch geiler. Kann auch sein, dass ich einfach sagen, ja, es wird halt noch beschissener, ja, und die Person denkt sich so, boah, geil, ich kann voll abkassieren. So. Und das, ja, ist alles so Szenarien, wo du denkst so, ich, ja, ich muss es halt einfach, also es ist halt einfach so ein komplettes Ausprobier-Game, so, ja, du machst einfach was, da guckst du, hoffst, und dann musst du korrigieren. So. Aber das ist halt genau der Punkt. Du kannst halt einfach die ganze Zeit, musst du einfach deswegen so on top of the game sein, du musst die ganze Zeit einfach sagen können, ah, war das eine gute Entscheidung oder nicht? Und dann musst du halt gucken, dass du diese Entscheidung im Zweifel halt schnell wieder abwirkst. So. Nach dem Motto, wenn du jetzt merkst, okay, ich habe da jetzt jemanden genommen und diese, ja, Person oder diese Gruppe kann halt gar nichts. Da muss halt schnell sagen, okay, Leute, danke für nix, hier sind eure 500 Euro und ja, nächster. So. Und,
weil der Schaden nachher sonst teurer wird als dieses Schmerzensgeld sozusagen.
Genau, genau. Und das ist halt, glaube ich, einfach sowas, was einfach so bisher in der Größenordnung einfach noch nicht stattgefunden hat in meinem Leben. So.
Ja, oh Wunder, und, ja.
Also selbst auf der Arbeit nicht, wo es
interessanterweise, ja,
ja, im Arbeitskontext sind die Budgets ja auch viel größer. Ja, ja.
Das sind andere Summen, aber trotzdem, ja.
Aber es ist halt trotzdem, es fühlt sich einfach ganz anders an, weil du einfach sagst, ja, du weißt halt, auf der Arbeit hast du halt, ne, das läuft irgendwie, du hast eine Kontrolle darüber, weil du bist der Experte. Du weißt halt so, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich brauche jetzt 300.000 Euro extra Budget, weil die Datenbank ist scheiße, wir müssen neue kaufen, bla, da kann ich irgendwer abschätzen, so, ja, ist das jetzt gut oder nicht. Aber wenn jetzt ein Fliesenleger kommt, der sagt, ja, wir müssen jetzt hier den Mörtel nehmen, dann sage ich, ja, okay.
Ja.
Gut, mach das. So.
Absolut. Ich muss so ein bisschen dran denken, als du eben gesagt hast mit diesem, dass man ja, wenn man eh sagt, keine Ahnung, man hat irgendwie so ein Hausbudget von, sagen wir, 500.000 Euro oder so, und dann denkst du so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie 0,5% des Gesamtkostenbudgets sozusagen. Ja. Wie viel kann ich, also dann, wenn ich jetzt sage, ich bezahle nicht 0,5, sondern ich bezahle 0,7% des Gesamtkostenbudgets für die eine Leistung, Fliesenleger, whatever, ne, dass man denkt, okay, ich nehme das Premium-Produkt, dann ist es bestimmt auch besser. Da muss ich dran denken, dass so irgendwann, so weiß ich nicht, ich war ja mein Leben lang mein Vater versichert, so über, dann privat versichert quasi, über die Beihilfe so. Und irgendwann habe ich dann mal irgendwann gelesen, so diese so Chefarztbehandlung und solche Sachen. Da habe ich irgendwie mal mit jemandem, der jetzt Medizin studiert, irgendwie so drüber gesprochen und so. Und die meinten auch so, ja, muss man halt auch im Zweifel Bock drauf haben, weil der Chefarzt nicht in der Regel der ist, der die meiste Erfahrung mit dieser OP hat sozusagen. Ne? Das hat irgendwie dann der eigentlich weniger cool klingende, halt 100 OPs, die das Jahr darüber macht, und der Chefarzt macht halt 2 und forscht halt und ist natürlich auf seine Art ein anderer Experte sozusagen, aber das ist so dieses, du kennst dich mit der Branche nicht aus, Medizin, keine Ahnung, was bedeutet, ob der Chefarzt der Geilste ist oder nicht, ne, kann natürlich auch sein, ne, es ist jetzt nur ein Beispiel.
Es ist halt abhängig von der exakten Konstellation.
Exakt.
Es ist halt nicht pauschal irgendwie sagbar.
Ja. Genau, und das ist genau beim Fliesenleger ganz genauso, ne, du kannst dann irgendwie das regionale, ansässige Dings, Unternehmen haben, die irgendwie so nur 2 Azubis haben, sich um mega geil um die kümmern, dafür irgendwie günstiger sind, oder nimmst das Großunternehmen, die viele Aufträge machen, dafür aber 20 Azubis haben und du kriegst die 3 Azubis ab, die die erste Woche machen. Also und das bringt ja wieder diese Randomness irgendwie rein, was mir dann zwischendurch auch wieder so ein bisschen immer eine Sicherheit quasi gibt, wo du das Gefühl hast, ja gut, du kannst es eh nicht alles kontrollieren, du musst in gewisser Weise vertrauen, und dann bin ich nachher auch nicht traurig, wenn mein Vertrauen enttäuscht ist, dann bin ich nicht so nach dem Motto, oh, ich habe euch doch vertraut, und so, ja, es kann halt schief gehen, ich werde darüber jetzt nicht mich bei euch beschweren, so, dann muss halt irgendwer da nochmal drüber arbeiten, und solange die sich dann da cool verhalten, ist für mich, glaube ich, alles cool. Also es können Dinge schief gehen, die Kommunikation und so das Fehlerbewusstsein danach, das ist für mich das, was es für mich zu einem ekligen oder zu einem coolen Projekt machen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Weil wenn ich so 3, 4, 5 Gespräche führen muss, wo ich das Gefühl habe, die andere Seite will nicht checken, was das Problem ist für mich und will es irgendwie nicht gut machen, dann kotze ich. Und wenn ich das aber auch nur gespiegelt bekomme und selbst wenn die danach keinen guten Job machen, aber mir das Gefühl geben, ja, ich jetzt, oh ja, wir kommen morgen direkt und dann kommen die, machen sie wieder falsch, dann kommen sie übermorgen nochmal, machen sie wieder falsch, dann bin ich einigermaßen happy, weil irgendwann wird es dann vielleicht laufen. Und die kommunizieren gut mit mir, die Menschen. Und dann wird es, glaube ich, erträglich. Aber ja, es ist trotzdem. Ja.
Das stimmt, ja. Lieber halt bemüht als ne, ja, Perfektion, aber halt dann diese Kälte, dieses, ja, wir haben einen Termin vereinbart, nerven Sie mich bis dahin nicht so.
Ja, okay. Und mit der Prämisse, selbst die Perfektionisten können und werden Fehler machen, so, ne? Weil man halt wahrscheinlich eben, wie du gesagt hast, auch, du kannst nicht alles berechnen und vielleicht ist ja auch meine Planung sozusagen, oder je nachdem Architekt oder nicht, warum immer, die Planung kann ja auch nicht immer passend sein. So, dann denkst du in dem einen Schritt, okay, wir wollen das im Keller so und so machen, dann fangen wir damit an und dann vergessen wir auf dem Weg irgendwie im anderen Gewerk zu kommunizieren, dass wir das und das ja so machen wollten und die können das gar nicht wissen, machen deswegen irgendwas, machen dadurch quasi einen Fehler aus unserer Sicht, aber die können nichts dafür, weil wir das nicht kommuniziert haben, bla bla bla. So, das sind ja auch Dinge, die eben passieren können und dann damit könnte ich aber wieder leben, weil ich denke, ja, okay, ich war der Idiot, ich bin selber schuld. Ja. So ist halt dann so. Ja. Und trotzdem kotzt ja nicht im Podcast ab. Wir reden in Tape 410 darüber.
Also ein bisschen noch, ja.
Ja.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist so, wahrscheinlich wird es genauso sein, so in allen Geschmacksrichtungen, die es so gibt irgendwie. Und ich glaube, es ist auch irgendwie cool, weil ich glaube, wenn man das alles so hinter sich gebracht oder halt mittendrin ist und vielleicht auch so merkt, hey, das ist wie beim Golfen, so am Anfang haut man die Dinger links und rechts irgendwo hin und dann so nach ein paar Wochen hat man so das Game verstanden und merkt so, man hat so auf einmal so, man sagt direkt von vornherein, ja, 10% Dingsbums Vorbehalt, Einbehalt und dann ist es alles so, okay, alles klar, ich muss jetzt hier ein bisschen gucken und so. Vielleicht wird man ja auch voll gut in diesem Game, weißt du, dass man einfach so merkt, so ja, das ist irgendwie dann doch irgendwie, vielleicht macht es auch irgendwann Spaß.
Vielleicht, aber das kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass es ein bisschen cool wird, weil es einfach wieder so was Neues ist, wie unser Podcast, so warum wir den angefangen haben damals, dieses, du hast einfach Bock, wir haben einfach Bock, so ein bisschen Skillset zu erweitern und du lernst einfach Dinge und du, ne, machst da irgendwie spannende Erfahrungen und wirst irgendwie besser in bestimmten Dingen, 100%ig. Und ich glaube, dass was dann eben nachträglich auch noch Spaß machen kann, was gerade eher erschlagend ist und man sich ja noch nicht so richtig drauf freuen kann, ist halt eben dieses Gefühl von Hausbesitzer sein. Also so geht es mir zumindest, dass man so denkt, so, als meine Eltern da durch das Haus gegangen sind, war es wirklich so, mein Vater hat mir da irgendwelche Gashähne gezeigt und so. Ich dachte mir so, ja, cool, ab jetzt muss ich das wissen, welcher Gashahn für was ist und wo irgendwie Warm- und Kaltwasser langkommt, wenn dann irgendeine Leitung da ein Loch hat. Woher soll ich wissen, welche Leitung was macht? Also ganz ehrlich, Chiara war da süß, die meinte so, wir müssen alles etikettieren. So wird es auch wahrscheinlich laufen. Weil, und das ist halt das, aber das wussten ja meine Eltern vorher auch nicht. Klar sind die anders groß geworden, ne, haben so ein bisschen mehr Peil von Autoschrauben gehabt und haben haben einfach mehr Peil von solchen Dingen sozusagen. Ne? Aber ich glaube, dass man da eben auch einfach reinwächst. Also dass man das dann einfach lernt. Das meinten meine Eltern eben auch, dass dann irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, da war irgendwie, haben die gelernt, dass bei Reihenhäusern im Zweifel so diese Regenrinne zwischen den Häusern oder also zwischen den Dächern quasi, da ist halt irgendwann mal kam jemand und hat gesagt, ey, wusst ihr eigentlich, dass bei euch da ein Baum rauswächst so ungefähr? Also, dass da mal irgendwas gemacht werden muss. Und jemand so, ah ja, stimmt, da gibt's ja diese Regenrinne. Da muss jemand kommen lassen und der kümmert sich halt darum. Und das kannst du vorher nicht wissen. Also, du kannst da auch das Game nicht perfektionieren wahrscheinlich, sondern du lernst halt dann mit Fehlern. So, wir hatten es auch, einmal sind wir irgendwie aus dem Urlaub, glaube ich, gekommen. Und da hat die ganze Bude, das ganze Haus am Anfang krass gestunken nach so Gülle quasi. Und dann haben wir gelernt, unten ist so eine Hebeanlage und die war irgendwie verstopft, weil die halt auf Straßenhöhe quasi das Abwasser aus der Waschmaschine quasi hebt. So, und wenn die nicht ging, sammelt sich halt das ganze Mockwasser da unten quasi und das mufft das ganze Haus. Kannst du das vorher lernen? Ja. Kannst du die Vokabelkarten jetzt machen? Okay, ich weiß nachher, was für alles ist. Oder sagst du halt einfach, ja, wird schon irgendwie laufen und wenn Dinge schief gehen, dann handelst du halt und das ist in der Regel brennt das Haus nicht sofort ab, wenn du irgendwie einen kleinen Fehler machst.
Ja, das stimmt, ja. Und wie du auch sagst, die Liste ist, glaube ich, so unendlich lang mit Dingen.
Ja!
Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also ich glaube, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr öffnet sich diese Welt von, ach ja, stimmt, irgendwer muss ja diesen Rasen mähen.
So nämlich.
irgendwo, wo nimmst du dieses Wasser überhaupt her, wenn du irgendwas gießen musst bei 36 Grad abends, bevor alles stirbt? Ach so, stimmt, das ist ja nicht automatisch irgendwie. Ja. Ah, okay. Ja, du hast irgendwelche Pumpen im Keller. Du sagst, okay, ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Ja. Aber cool, gut zu wissen.
Ja. Ja, meine Eltern waren, glaube ich, auch so ein bisschen schockiert erst, so dieses Gefühl von, dass, also weil in mir ist halt so ein ganz hartes, nicht widerstreben, aber so dieses so, ich will erstmal mir möglichst wenig langfristige To-Dos sozusagen ans Bein binden, sozusagen automatisch, ne? Und ein Garten wäre sowas. So, wenn du richtig geilen Garten haben willst, ist natürlich hammer cool. Mega schön, super cool, so. Aber werde ich der sein oder wird Chiara die sein, die jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren so einen Garten irgendwie geil pflegt? Auf gar keinen Fall. Da haben wir keine Prio drauf, keine Zeit für und so weiter und so fort. Kann man sich einräumen? Klar. Will man gerade dann sozusagen, ne, das wäre, ne, Stichwort Golf so und so, ne? Willst du jetzt quasi sagen, einen Boulderabend streichen wir für Garten? Dann ist das vielleicht irgendwann so. Das kann sich vielleicht ergeben, wenn man sagt, da haben wir jetzt Bock drauf so. Und deswegen ist gerade am Anfang erstmal so dieses so, auf keinen Fall. Wir können. Und ich glaube, das klingt erstmal so dumm irgendwie. Und das ist natürlich auch nicht clever, weil es langfristig wahrscheinlich ändern wird. Aber für mich ist so eine Schutzreaktion am Anfang jetzt erstmal, alle To-Dos sich wegzuhalten oder zu minimieren. Also alle langfristigen To-Dos. Ja. Natürlich nicht die jetzt, die gemacht werden müssen, aber dass man jetzt nicht denkt, keine Ahnung, wir graben die Mülltonnen irgendwie geil ein, weil es sieht dann schöner aus, aber dann habe ich die Pain und musste Viertelstunde immer die Mülltonne in die Straße stellen. Es soll alles möglichst einfach sein, möglichst wenig Arbeit durch das Haus sozusagen selbst verursacht werden, weil man wahrscheinlich schon genug andere Dinge sozusagen zu tun hat. Und wir haben gerade noch genug andere Dinge in unserem Leben zu tun. Das wird sich irgendwann bestimmt mal ändern, wenn einem so ein bisschen langweilig in seinem normalen Leben wird. Dann kriegen Leute Kinder, habe ich gelernt, und solche Sachen. Und dann
das muss einem nicht langweilig sein.
Hört mal in Tape 100, da hieß es noch anders hier. So, nein, und dann, so, dass man dann sagt, ey, geil, jetzt habe ich einfach eine coole Aufgabe, ein cooles Hobby für mich gefunden, bevor ich jetzt, keine Ahnung, mich in irgendein neues technisches Gadget reinfuchse und mir denke, cool, ich hole mir aus Langeweile eine Virtual Reality Brille oder so und das ist mein Hobby jetzt für 3 Wochen, sagt man halt, ja, geil, diese halbe Stunde Quatsch-Hobby-Zeit in einem Jahr, in der Woche, stecke ich jetzt einfach in den Garten oder stecke ich in Perfektionierung von whatever, so. Ja, aber jetzt am Anfang habe ich echt das Gefühl, das muss erstmal alles super smooth, super easy sein, weil die Hürde, sonst ist einfach dieser Berg an Aufgaben und undurchschaubaren Sachen einfach so riesig. Allein putzen, wie viel man putzen muss, das ist ja, es verdreifacht, vervierfacht sich einfach die Putzarbeit. Und putzen macht mir gerade so viel Bock und es ist so nervig.
Ja. Betreibt mir so viel Bock. Ja, und ich glaube auch, dass auch das, was ist so, wenn man so, früher habe ich das einfach nie ernst genommen, wenn Leute so gesagt haben, ja, das ist halt, das hört halt nie auf.
Ja, genau, und das will ich nicht.
Jetzt langsam verstehe ich, was sie meinen. So, weil klar, wenn du es mal so durchdenkst, ne, klar, du machst dann am Anfang machst du alles hübsch, so ziehst ein, alles cool, bla bla. Und dann merkst du, ah, stimmt, aber der Garten, ne, Thema Garten, so. Ist jetzt so, wie er ist, aber was wollen wir eigentlich? Ne? Willst du es so haben? Ist es leicht, pflegeleicht? Willst du es irgendwie cool haben? Damit geht dann eine neue Baustelle. So. Und das sind dann so Themen, wo du sagst, ja, okay, vielleicht holst du nicht irgendwie Gartenlandschaftsmenschen für 20.000, 30.000 Euro, sondern machst einfach selber irgendwie so ein bisschen. Ne? Und dann ist das halt eben, dann denkt man sich, aber was bedeutet das denn überhaupt? Ah ja, das sind so 12 Wochenenden. So. Ah, okay. Und dann geht das aber jetzt
weiter. Was könnte Claude in 12 Wochenenden machen?
Ja. Und dann sagst du irgendwann, ich brauche jetzt irgendwann diese Roboter, so, die das, also ich brauche halt irgendwie Support. Ne? Und dann, ich glaube, das geht halt einfach, sobald du mit einer Sache irgendwie halbwegs fertig bist, sagst du, ah, fände ich eine Sauna cool? Ja, stimmt. Wie mache ich eigentlich eine Sauna? Okay.
Dafür muss das gemacht werden und das. Ah, ja.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist so, wenn du da Bock drauf hast, das ist dann so ein Never-Ending-Ding. So.
Voll.
Aber ich glaube, das ist halt das Coole, dass ich glaube, so vom Grundmindset her eben so der Bock da ist eben für genau das. Das ist halt, glaube ich, nochmal so was anderes zwischen, du musst so Basics erstmal hinkriegen, Heizung, okay, gut, versus Pflanzen im Garten. Ja, das ist halt so, ne, das eine, das brauchst du auf jeden Fall, das andere ist halt so, das kannst du auch Zeit lassen, da kannst du auch so ein bisschen experimentieren und selber so Hand anlegen und so weiter.
Genau, das ist ja das Coole, ist halt deins. So. Eben. Wenn du halt dann irgendwie das Beet 3 Wochen offen stehen lässt, ist halt scheißegal. So, ne? Du machst halt, wie du Bock hast. So, das finde ich auch.
Ja, genau.
Ja, genau. Aber ein letzter Satz noch. Genau, das habe ich mir aber eben auch so, die, also so 2 Sachen, die ich mir noch irgendwie so groß vorgenommen habe, ist Einmal, nur weil viel Platz da ist, muss man nicht viel Kram sozusagen haben. Mhm. So. Weil ich glaube, das ist so eine Gefahr, die man irgendwie am Anfang so hat. So, ne, dass man eben dann nicht sagt, man nimmt das Besteck von der Oma mit und keine Ahnung was. Weil wir haben ja Platz und dann hat man irgendwie 12 Teller und wir kommen sehr gut mit 4 aus gerade so. Klar, dann hat man vielleicht mal 6. Okay. Ne, aber so das habe ich keinen Bock anzufangen, weil dann nimmst du dir ja noch viel mehr Platz immer weg, weil du noch mehr Aufbewahrungsmöglichkeiten hast, an die du eh nie dran gehst und so. Und ich glaube, die Gefahr ist einfach riesengroß, wenn du viel Platz hast, einfach viel zu lagern und so. Ne, es gibt manche Leute, die haben im Keller halt sehr viel Stuff rumliegen.
Oder man verbringt da 3 Monate, den aufzuräumen.
Genau. So, dass man das gar nicht erst aufkommen lässt, ist so eine Devise. Auch das, ist das realistisch? Es wird irgendein Mittelweg nachher sein, so, ne? Aber da will ich lieber erst mit der harter Kante einsteigen. Und genauso wie mit so laufenden To-Dos und laufende Kosten auch so. Wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen einen geilen Garten haben, wir schaffen es aber nicht, dafür bezahlen wir dann einen Gärtner einmal im Monat, dann auf keinen Fall. So, also, so, ne, das kann man nachher irgendwann punktuell, wenn man Bock hat, kann man sich solche Sachen vielleicht mal holen oder machen oder so, ne? Genauso wie, ich würde niemals jetzt in ein Haus ziehen, wo ich dann sage, dann brauche ich auf jeden Fall eine Putzkraft, so. Das ist ja auch wieder, dass du halt dann quasi, dann hast du quasi was Cooles sozusagen erreicht und zahlst im Zweifel weniger Miete und so weiter, was man sich dann von so einem Haus im Zweifel erhofft.
Ja, ja.
Und dann baust du dir aber aus Bequemlichkeit oder aus Not oder aus Zeitmangel oder aus whatever so viele laufende Kosten und To-Dos sozusagen auf, dass du das nachher, dass es nachher gar kein schönes Gefühl mehr ist, sondern dass du die ganze Zeit denkst, hätte ich mal lieber wieder die Freiheit einer Wohnung. So.
Ja, ja.
Und ich glaube, dafür muss ich mich so ein bisschen schützen. Oder wir uns, weil wie viel Zeit haben wir im Podcast mit verbracht, mit darüber zu sprechen, wie sehr wir das auch genießen, diese Flexibilität von Wohnungen eben zu haben und einfach dann einen Vermieter anzurufen und zu sagen, hier ist ein Loch, mach mal was. Ja. Und dann kommt direkt der Hausmeister und er macht das so. Und ich glaube, ich kann mir nicht leisten, einen persönlichen Hausmeister einzustellen, ehrlicherweise. so, aber, und deswegen, genau, ist das, glaube ich, so, dass ich da gucken muss, dass ich mir das behalte, dieses, eigentlich will ich in einem Haus wohnen und das Gefühl von einer Wohnung haben. Und ich glaube, das kann man hinkriegen, einigermaßen. Aber ich glaube, da muss man echt aufpassen. Und das ist so ein bisschen das, was mich manchmal auch so ein bisschen verkrampfen lässt vielleicht. Und so denkt, boah, es ist irgendwie so, da musst du darauf achten. Das muss irgendwie pff, und so. Ja, das ist ganz spannend zu beobachten.
Ich glaube, da muss man wirklich bei jeder Sache überlegen, was sind auch die Folgekosten, in Anführungszeichen. Jetzt gar nicht aufs Geld bezogen, sondern auf Zeit und sowas.
Voll.
Was bedeutet, wie du auch gesagt hast, was bedeutet es, einen schönen Garten zu haben? Ah ja, entweder ich 5 Stunden die Woche oder Gärtner oder was auch immer.
Ja, so wie Pool, ne? Klingt ja erstmal mega geil bei diesem Wetter und so weiter, so, ne? Und wenn du einmal dabei bist, irgendwie Garten, ja, warum dann kein Pool da rein oder sowas? So einen kleinen irgendwie, so, ne? Ist nicht ein Schwimmbad, aber ein Pool, so. Ja, gut, hast du Bock, jeden Tag 10 oder so Minuten damit zu verbringen, dass der irgendwie gesäubert wird oder. Machst du ihn so teuer, dass er es irgendwie alles selber kann, dann aber potenziell wieder anfällig wird, irgendwas geht kaputt, dann bist du selber nicht in der Lage, das zu reparieren, weil das so technisch fancy ist, dass du jemanden anrufen musst, der dann wieder was machen muss und so. Ne, das habe ich jetzt auch nochmal viel drüber nachgedacht, so dieses ganze so Smart Home und was willst du alles irgendwie so technisieren und so, weil in mir natürlich ein kleiner Junge ist, der sagt, okay, alles möglichst fancy und
klar.
ausgeklügelt machen, dann denkt man so, ja, aber was ist, wenn dann das eine Relais nicht mehr funktioniert? Kannst du das selber? Nein, kann ich nicht, weil ich bin kein fucking Elektriker. So. Und dann musst du immer jemanden anrufen, wenn irgendwas nicht funktioniert und du kriegst dann quasi nicht mal mehr Licht an, weil alles irgendwie nur noch per cool super funktioniert. Und dann musst du jedes Mal jemanden anrufen, der das macht, der teuer ist, der vielleicht nicht sofort kann und so. Wo man dann wieder so ein bisschen sich erdet und merkt so, ja, okay, das musst du wieder vielleicht ein bisschen die Realität ins Auge blicken und dir überlegen, willst du wirklich mit den Folgekosten auf allen Ebenen das eben machen und so.
Ja. Das ist so. Das ist so. Ja.
Deswegen die Wohnung im Haus, wie auch immer.
Das ist der Titel.
Alrighty. Dann.
Cool.
Versuchen wir jetzt nicht zu schmelzen.
Spaß heute Abend.
Thank you.
Und peace out.
Peace out.